Nürnberger Prozesse. Die Nürnberger Prozesse fanden nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Sie begannen am 20. November 1945 und endeten am 14. April 1949. Der Ort war der Justizpalast in Nürnberg. Insgesamt gab es 13 Verfahren. Zuerst lief der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof auf Grundlage des Londoner Statuts. Danach folgten 12 weitere, die als Nachfolgeprozesse bekannt sind. Diese wurden vor einem Militärtribunal der Vereinigten Staaten von Amerika verhandelt und stützten sich auf das Kontrollratsgesetz Nummer 10. Zum ersten Mal in der Geschichte versuchten die Siegermächte, Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Taten, die vor Beginn des Zweiten Weltkriegs an nicht alliierten Staatsbürgern oder an Staatenlosen verübt worden waren, spielten dabei kaum eine Rolle. Die Prozesse wurden schon damals und werden auch heute noch kritisiert. Manche Verantwortlichen kamen gar nicht vor Gericht. Viele empfanden die Strafen als zu mild. Zusätzlich erhob man den Vorwurf der Siegerjustiz. Trotz dieser Einwände halfen die Nürnberger Prozesse, die Verbrechen des nationalsozialistischen Staates aufzuklären und zu bestrafen. Außerdem entstanden die Nürnberger Prinzipien, die als wichtiger Fortschritt im Völkerrecht gelten. Ein zentrales Ergebnis lautet: Für besonders schwere Verbrechen darf es keine Immunität geben. Nationale Gesetze oder staatliche Ämter bieten seitdem keinen absoluten Schutz mehr vor einer Verfolgung durch das Völkerstrafrecht. Vorgeschichte: Die Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 enthielt einen Abschnitt über die gerichtliche Verfolgung deutscher Gräueltaten in den besetzten Gebieten Europas. Darin erklärten die Alliierten, diese Verbrechen nach Kriegsende zur Anklage zu bringen. Täterinnen und Täter, die ihre Taten in einem bestimmten Land verübt hatten, sollten dorthin ausgeliefert und nach dem dortigen Recht verurteilt werden. Für sogenannte Hauptverbrecher, deren Taten keinem einzelnen Land zugeordnet werden konnten, wollten die Alliierten gemeinsam über das Strafmaß entscheiden. Bereits im Oktober 1943 richteten die Vereinten Nationen die War Crimes Commission ein. Diese Kommission erarbeitete Vorschläge für die strafrechtliche Verfolgung der Täter. Die Vorschläge bildeten die Grundlage für das Londoner Viermächteabkommen vom 8. August 1945. Sein offizieller Titel lautete: Abkommen zwischen der Regierung des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, der provisorischen Regierung der Französischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse. Zum Abkommen gehörte das Londoner Statut für den Internationalen Militärgerichtshof. Es umfasste 30 Artikel. Das Statut bestimmte, dass das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken einen internationalen Militärgerichtshof einsetzen sollten. Dieser Gerichtshof sollte die Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse zügig und gerecht aburteilen. Bis zum Beginn des Prozesses hielt man die als Hauptkriegsverbrecher angeklagten Personen im Kriegsgefangenenlager Camp Ashkan in Mondorf-les-Bains in Luxemburg sowie im Schloss Kranzberg bei Frankfurt am Main fest. Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Der erste und einzige Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof fand in Nürnberg statt. Er begann am 20. November 1945 und endete am 1. Oktober 1946. Nürnberg eignete sich, weil dort der weitgehend unversehrte Justizpalast und das angrenzende Zellengefängnis zur Verfügung standen. 4 Anklagepunkte wurden verhandelt. Sie lauteten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Angriffskrieg, auch Verbrechen gegen den Frieden genannt, sowie Verschwörung zum Angriffskrieg oder zu anderen Verbrechen. Einige dieser Tatbestände waren damals neu. 24 Personen saßen auf der Anklagebank. 12 von ihnen erhielten die Todesstrafe. 7 wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt. 3 Angeklagte sprach das Gericht frei. Die zu Haftstrafen Verurteilten brachte man am 18. Juli 1947 in das Kriegsverbrechergefängnis Spandau. Dort unterstanden sie der Rechtsprechung der 4 Mächte. Ursprünglich planten die Alliierten weitere Verfahren vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Dieser Plan scheiterte jedoch, weil die Siegermächte sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. Hauptankläger und Rechtsgrundlage. Am 17. Oktober 1946 verkündete der Internationale Militärgerichtshof sein Urteil. Direkt danach legte der amerikanische Hauptankläger Robert H. Jackson sein Amt nieder. Kurz darauf ernannte die Militärregierung den Brigadegeneral Telford Taylor zum neuen Hauptankläger für die anschließenden Verfahren. Das Amt des Vereinigten Staaten Chefanklägers für Kriegsverbrechen leitete 12 weitere Prozesse ein. Das Kontrollratsgesetz Nummer 10 vom 20. Dezember 1945 schuf die rechtliche Grundlage für die Strafverfolgung in allen 4 Besatzungszonen. Seine Prinzipien orientierten sich am Londoner Statut. Für die Folgeprozesse in der amerikanischen Zone galt die Verordnung Nummer 7 des Office of Military Government for Germany vom 26. Oktober 1946. Diese Regelung folgte dem angelsächsischen Strafprozessrecht. Angeklagte und ihre Strafen. Insgesamt standen 185 Personen vor Gericht. 39 waren Ärzte und Juristen. 56 gehörten der Schutzstaffel und der Polizei an. 42 waren Industrielle und Manager. 26 waren militärische Führer. 22 waren Minister oder hohe Regierungsvertreter. 35 Angeklagte wurden freigesprochen. 24 erhielten ein Todesurteil. 20 Personen wurden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 98 Angeklagte erhielten Freiheitsstrafen zwischen 18 Monaten und 25 Jahren. Am 31. Januar 1951 verkürzte der Hochkommissar John J. McCloy zahlreiche Strafen. Von den 24 zum Tode Verurteilten, für die sich unter anderem der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer eingesetzt hatte, wurden 12 hingerichtet. 11 erhielten Haftstrafen. Eine Person wurde nach Belgien überstellt und starb dort in der Haft. Ende der Nachfolgeprozesse. Die Zahl der Prozesse wurde auf 12 festgelegt. Einer der Gründe dafür war die Kürzung der Haushaltsmittel durch den amerikanischen Kongress, der 1947 nur noch die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen Gelder bewilligte. Ein weiterer Grund lag im dauerhaften Mangel an Richtern. Der damalige oberste Richter der Vereinigten Staaten von Amerika, Fred Marvin Vinson, weigerte sich, Bundesrichter an die amerikanischen Militärgerichte abzuordnen. Deshalb kam es immer wieder zu Besetzungsproblemen in den einzelnen Kammern und oft stand nur die zweite Garnitur an Juristen bereit. Gleichzeitig wuchsen zu Beginn des Kalten Krieges die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion. 1948 standen sich die früheren Verbündeten bereits feindlich gegenüber. Im Juni desselben Jahres begann die Blockade Berlins und die Sowjetunion arbeitete intensiv an der Entwicklung ihrer ersten Atombombe. Die westlichen Alliierten konzentrierten sich nun stärker auf den Wiederaufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft in Westeuropa, wie es die sogenannte Truman-Doktrin vorsah. Unter diesen Bedingungen ließ das Interesse an der Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen spürbar nach. Röchling-Prozess. Der Röchling-Prozess begann am 26. Februar 1948 und endete am 30. Juni desselben Jahres. Angeklagt waren 5 Industrielle. Das Verfahren fand innerhalb der Rastatter-Prozesse statt. Daher zählt es nicht zu den Nürnberger Prozessen. Wegen des engen sachlichen Zusammenhangs nannten Beobachter das Verfahren häufig den 13. Nürnberger Nachfolgeprozess oder Fall 13. Die amtliche Dokumentation der Nürnberger Nachfolgeprozesse führt den Röchling-Prozess als Anhang B im 14. Band der sogenannten Green Series. Urteile. Im Prozess wurden 5 Arten von Verbrechen benannt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Organisationsverbrechen, der Angriffskrieg sowie die Verschwörung gegen den Frieden. Artikel 26 des Londoner Statuts bestimmte, dass die Urteile der Nürnberger Prozesse endgültig sind und nicht angefochten werden können. Mit der deutschen Wiedervereinigung erhielt Deutschland seine volle Souveränität zurück. In den Verträgen mit den alliierten Staaten wurde vereinbart, dass die Bundesrepublik Deutschland alle Beschlüsse, Verordnungen und Gesetze gleichgültig, ob sie von den Alliierten oder von deutschen Stellen stammen, ändern, streichen oder aufheben darf. Dabei muss das Parlament stets die Regeln der parlamentarischen Demokratie beachten. Argumentation gegen die Prozessordnung. Kritiker bemängelten, dass Personen, die die Prozessordnung verfassten, zugleich als Richter auftraten. Zu ihnen zählten Iona Nikitschenko und Robert Falco. Beide halfen bei der Ausarbeitung des Londoner Statuts und saßen anschließend als Richter am Internationalen Militärgerichtshof. Die Prozessordnung gestattete den Angeklagten, ihre deutschen Verteidiger frei zu wählen. Eine Mitgliedschaft der Anwälte in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schloss deren Auftritt vor Gericht nicht aus. Der Militärgerichtshof entschied nach Artikel 24 des Statuts ohne Einschränkung über die Zulassung von Beweismitteln. Artikel 18 verlangte eine beschleunigte Verhandlung. Artikel 19 hob die Bindung an die üblichen Grundsätze der Beweisführung auf. Artikel 21 stellte fest, dass allgemein anerkannte Tatsachen nicht mehr bewiesen werden mussten. Die Verteidigung konnte mögliche Belastungen daher nur zur Kenntnis nehmen und keine Gegenbeweise vorlegen. Eine Berufung war ausgeschlossen. Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Auch das Delikt der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung war umstritten. Es trug den Namen Organisationsverbrechen. Wer Mitglied einer als verbrecherisch eingestuften nationalsozialistischen Organisation gewesen war, konnte allein wegen dieser Mitgliedschaft in allen Staaten mit dem Statut verurteilt werden. Artikel 9 bis 11 legten fest, dass es dabei nicht darauf ankam, ob die angeklagte Person selbst ein Verbrechen begangen hatte. In Deutschland kam diese Regelung jedoch nicht zur Anwendung. Ex-Post-Argumentation. Die Verteidiger sahen den Grundsatz nulla poena sine lege verletzt. Danach darf eine Handlung nur bestraft werden, wenn sie schon zum Zeitpunkt ihres Geschehens nach einem Gesetz strafbar war. Sie bemängelten, dass einige Angeklagte wegen Taten vor Gericht standen, die zwar durch ein internationales Abkommen wie den Briand-Kellogg-Pakt untersagt waren, für die damals jedoch keine Strafbarkeit festgelegt war. Besonders betraf dies den Vorwurf des Angriffskrieges, also des Verbrechens gegen den Frieden. Das amerikanische Time-Magazin schrieb dazu im November 1945: Was immer für Gesetze die Alliierten für die Zwecke des Nürnberger Prozesses aufzustellen versuchten, die meisten dieser Gesetze haben zu der Zeit, als die Taten begangen wurden, noch nicht existiert. Seit den Tagen Ciceros ist eine Bestrafung ex post facto von den Juristen verdammt worden. Der Militärgerichtshof wies diesen Einwand zurück. Er erklärte, es gehöre zum Gewohnheitsrecht, Verstöße gegen die Haager Landkriegsordnung strafrechtlich zu verfolgen, auch wenn die Ordnung selbst keine eigenen Strafvorschriften enthält. Viele Fachleute des Völkerstrafrechts sehen daher bis heute keinen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot. Sie betonen, dass dieser Grundsatz vor allem den einzelnen Bürger schützt und nicht verhindern soll, dass Staatsführer für Völkerrechtsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Du auch Argumentation. Ein Teil der Kritik stützt sich auf das Argument tu quoque, lateinisch für auch du. Prozessbeobachter sagten, nicht nur Deutschland habe Angriffskriege geführt und Kriegsverbrechen begangen, sondern ebenso die Alliierten. Als Beispiele nannten sie das Massaker von Katyn durch die Sowjetunion sowie die Bombenangriffe auf Dresden und Hamburg durch die westlichen Mächte. Nach Ansicht dieser Kritiker hatten Flächenbombardements keinen klaren militärischen Zweck. Sie sollten vor allem die Moral der Zivilbevölkerung brechen. Seit der Haager Landkriegsordnung von 1907 gilt jedoch, Zivilpersonen sind in bewaffneten Konflikten zu schützen. Trotzdem wurde kein deutscher Angeklagter wegen solcher Bombardements verurteilt. Der Bombenkrieg tauchte in der Anklage nicht auf, weil auch die Siegermächte daran beteiligt waren. Ein weiterer Vorwurf betrifft den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt mit seinem geheimen Zusatzprotokoll. Dieses Papier teilte Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion auf. Darum, so die Kritiker, habe sich die Sowjetunion an der Verschwörung zu einem Angriffskrieg gegen Polen beteiligt. Ebenso gelte der sogenannte Winterkrieg gegen Finnland von 1939 bis 1940 als Angriffskrieg. Hier unterscheidet sich die Lage von einer klassischen tu quoque Verteidigung. Einer der Ankläger wurde beschuldigt, genau an dem Verbrechen mitgewirkt zu haben, das er selbst zur Anklage brachte, nämlich an der Verschwörung gegen den Frieden. Das Gericht ging darüber hinweg. Schon in London hatten die Alliierten vereinbart, mögliche eigene Verstöße gegen das Völkerrecht nicht zur Diskussion zu stellen. Verbrechen im Protektorat Böhmen und Mähren. Die Verteidigung erklärte, die Regeln des Krieges gelten nur für Staaten, die tatsächlich gegeneinander kämpften. Ihrer Ansicht nach trafen sie daher nicht auf Gebiete zu, die Deutschland dem Reich einverleibt habe. Das Gericht stellte jedoch fest, dass Böhmen und Mähren niemals Teil des Reiches wurden, sondern lediglich als Protektorat verwaltet wurden. Nach Auffassung von Telford Taylor, Vertreter der Anklage aus den Vereinigten Staaten von Amerika beim Nürnberger Prozess, ließ sich diese Argumentation der Verteidigung auch auf Österreich und den Anschluss 1938 übertragen. Beschränkung auf Kriegsverbrechen. Kritiker beanstandeten den juristischen Ansatz des Gerichts bei der Bestrafung des Völkermordes an den europäischen Juden. Das Gericht verfolgte Verbrechen gegen die Menschlichkeit nur, wenn sie zusammen mit einem Angriffskrieg begangen worden waren. Darum blieben alle Taten, die vor dem 1. September 1939 verübt wurden, ohne Strafe. In den wenigen Abschnitten des Urteils, in denen die Shoah erwähnt wird, erkennen Fachleute nicht die Einzigartigkeit dieses Verbrechens. Zuerst behandelt das Urteil andere Menschlichkeitsverbrechen, etwa die Ermordung von Kriegsgefangenen oder die Misshandlung von Zivilpersonen. Erst danach kommt es auf den Holocaust zu sprechen. Auch die Wortwahl gilt als unpassend. Das Gericht nutzt die Überschrift »Ermordung von Kriegsgefangenen«, bezeichnet den Massenmord an den Juden jedoch lediglich als »die Judenverfolgung«. Rechtsgeschichtliche Bedeutung. Die Nürnberger Prozesse machten das Völkerrecht entscheidend moderner. Die vier alliierten Siegermächte legten Grundsätze fest, die später als Nürnberger Prinzipien bekannt wurden. Wer ein völkerrechtliches Verbrechen begeht, trägt persönliche strafrechtliche Verantwortung. Eine Tat bleibt strafbar, auch wenn das innerstaatliche Recht des Täters dafür keine Strafe vorsieht. Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder können für ihre eigenen völkerrechtlichen Verbrechen verfolgt werden. Gehorsam gegenüber einem höheren Befehl entschuldigt nicht, wenn der Täter sich hätte weigern können. Jede angeklagte Person hat Anspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren. Das Londoner Statut stellte zum ersten Mal klar, dass zwei Gruppen von Taten Verstöße gegen das Völkerrecht sind: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Neu hinzu kam der Straftatbestand des Angriffskrieges, auch Verbrechen gegen den Frieden genannt. Schon die Planung oder Beteiligung an einer Verschwörung gegen den Frieden wurde unter Strafe gestellt. Eine umfassende Einigung zur Strafbarkeit dieses Delikts gelang erst später. Zur Charta der Vereinten Nationen trat 1974 eine Definition staatlicher Aggression. Eine abschließende Regelung zum Verbrechen der Aggression wurde in Kampala im Jahr 2010 erzielt. Am 11. Dezember 1946 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution an. Sie bestätigte die Strafbarkeit von Verbrechen gegen den Frieden, von Kriegsverbrechen sowie von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und hob die fehlende Immunität von Staatsoberhäuptern hervor. Im Juli 1950 legte die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen, die International Law Commission, einen Entwurf zur Kodifikation der Nürnberger Prinzipien vor. Den meisten Mitgliedstaaten fehlte jedoch der politische Wille zur Zustimmung. Erst zu Beginn der 90er Jahre wurde der Entwurf angenommen. Damit ebneten die Nürnberger Prozesse den Weg für spätere internationale Strafgerichte, den Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, den Strafgerichtshof für Ruanda und das Romer Statut, das den Internationalen Strafgerichtshof schuf. Die Rechtswissenschaftlerin Irina Schulmeister veröffentlichte 2016 eine Dissertation über die Prozesse. Sie warnt davor, den Ausdruck Nachfolgeprozesse als Hinweis auf geringere Bedeutung zu deuten. Nach ihren Ergebnissen beschreibt das Wort Nachfolge lediglich den zeitlichen Abstand. Die 12 Verfahren haben große Bedeutung für die Rechtsdogmatik und für die weitere Entwicklung des internationalen Rechts. Legende von der sauberen Wehrmacht. Hans Laternser vertrat mehrere Angeklagte während der Nürnberger Prozesse. Er hatte zuvor in der Luftwaffe gedient und wollte die deutsche Soldatenehre bewahren. 1945 rief er eine historische Beratergruppe ins Leben. Unter seiner Leitung verfassten die ehemaligen Generalfeldmarschälle Walter von Brauchitsch und Erich von Manstein, der ehemalige Generaloberst Franz Halder sowie der ehemalige General Siegfried Westphal gemeinsam ein Memorandum. Die Schrift trug den Titel »Das deutsche Heer von 1920 bis 1945«. Sie sollte darlegen, dass der Generalstab des Heeres keine besondere Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit trage. Die Autoren erklärten, das Heer habe der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und der Schutzstaffel ablehnend gegenübergestanden. Es habe fast alle wichtigen Entscheidungen Adolf Hitlers missbilligt und sich gegen Kriegsverbrechen gestellt. Das Memorandum kursierte nicht nur unter den Angeklagten, sondern auch unter Offizieren der Wehrmacht. Heute gilt es als Ausgangspunkt der Legende von der sauberen Wehrmacht. Hans Laternser und Otto Kranzbühler, der Verteidiger von Karl Dönitz, betrieben einige Jahre später politische Lobbyarbeit. Sie wollten der Nachwelt ein makelloses Bild der Wehrmachtführung vermitteln.